SR Info. Bilanz am Abend.
Im Saarland ruhen viele Hoffnungen auf S-Volt. Doch der chinesische Batteriehersteller will nun seine Europastrategie überdenken. Was das für Saarland bedeuten könnte, darum geht es gleich. Außerdem, der internationale Gerichtshof fordert von Israel den sofortigen Stopp der Offensive in Rafah. Und ein rassistisches Partyvideo aus Sylt sorgt für viel Empörung und ruft den Staatsschutz auf den Plan. Ich bin Isabel Tentrup, willkommen zu dieser Sendung. Das lässt im Saarland doch besorgt aufhorchen. Das chinesische Unternehmen S-Volt überdenkt seine Europastrategie. Also das Unternehmen, das eine Batteriefabrik auf dem Linzlerfeld in Überherrn bauen will, das im Saarland 2 Milliarden Euro investieren will. Kurz vor der Sendung habe ich SR-Info-Reporter Peter Sauer gefragt, aus welchem Grund S-Volt denn seine Europastrategie überdenken will.
Also dafür gibt es gleich mehrere Gründe. Das hat S-Volt uns schriftlich mitgeteilt. Zum einen seien es rechtliche Unsicherheiten, zeitliche Verzögerungen und ein veränderter Markt. Das sind die entscheidenden Punkte. Also der E-Markt ist so ein bisschen am Wanken im Moment in Europa. Zudem hat S-Volt uns bestätigt, dass ein Hauptkunde abgesprungen sei. Nach unseren Infos handelt es sich dabei um BMW. Laut Branchenkreisen hätte der Deal ein Volumen von rund 13 Milliarden US-Dollar über mehrere Jahre gehabt und solche Fabriken wie die in Überherrn, die hängen eigentlich immer mit konkreten Aufträgen zusammen, weil jeder Autobauer auch vereinfacht gesagt individuelle Batterien für sein Auto möchte. BMW soll von dem Vertrag jetzt zurückgetreten sein. BMW wollte sich auf SR-Anfrage nicht dazu äußern. Es ist jetzt also keine offizielle Absage von S-Volt an den Bau der Fabrik in Überherrn. Jedoch betont S-Volt, dass nach wie vor keine finale Rechtssicherheit bestehe für den Bau und nicht absehbar sei, wie lange das Genehmigungsverfahren noch dauern werde. Und zudem sagt S-Volt dann auch noch, dass es keine unmittelbaren Pflichten am Standort in Überherrn habe. Hier ist die landeseigene Strukturholding Saar zuständig im Moment. Sie soll laut Vereinbarung das Linzlerfeld für S-Volt erschließen, also Straßen umlegen und die Fläche einebnen. Wirtschaftsminister Jürgen Barke wollte uns aus Termingründen kein Interview zu dieser Thematik geben. Schriftlich teilte man uns dann nur mit, die Prozesse in Überherrn laufen weiterhin nach Plan. Immerhin, der Standort in Heusweiler, wo Batteriezellen zu Batteriepacks zusammengebaut werden sollen, der soll weiter betrieben werden. Aber die geplante Batteriefabrik im brandenburgischen Lauchhammer, die wird definitiv nicht gebaut.
Und was könnte das alles fürs Saarland bedeuten?
Also wie gesagt, S-Volt bestreitet, dass es jetzt eine finale Absage für Überherrn sei. Aber klar scheint es schon zu sein, ja, dass falls diese Fabrik überhaupt noch kommt, sie sicherlich sich nochmal weiter verzögern wird. Sollte sie nicht kommen, wäre das ein herber Schlag, vor allem für den Autostandort. Ja, und natürlich wäre es auch ein Imageverlust, wenn so eine große Ansiedlung einfach nicht funktioniert. Gerade für die Transformation der Autoindustrie an der Saar wäre eine eigene Batteriezellfabrik enorm wichtig, weil man natürlich auch hoffen würde, dass sich weitere Firmen darum herum ansiedeln würden.
Nun gab es ja vor Ort in Überherrn 2 Bürgerinitiativen, die vor allem aus Umweltgründen die Ansiedlung auf der grünen Wiese massiv kritisiert haben. Können die sich jetzt als Gewinner fühlen?
Jein, würde ich sagen, denn das Linzlerfeld war bis März eine landwirtschaftlich genutzte Fläche und wurde dann im Zuge dieser Planungen vom Gemeinderat offiziell umgewidmet in ein Industriegebiet. Das heißt, da könnte jetzt auch eine andere Industrieanlage rein theoretisch hinkommen. Von daher ist das für die Bürgerinitiativen eher ein Pyrrhus. Sieg. Eigentlich in meinen Augen, wenn die Batteriefabrik jetzt wirklich nicht käme, hätten alle verloren. Das Land hat auch schon viel Geld und Zeit im Rahmen der Planung und Gutachtenerstellung investiert. Vor allen Dingen auch für mich nochmal wichtig, der Blick, die Gemeinderatsmitglieder in Überherrn, die haben über 3 Jahre hinweg jetzt wegen dieser Ansiedlung in einer Ausnahmesituation quasi gearbeitet, viele Tage ehrenamtlich da verwendet. Da wurde auch insgesamt viel Porzellan zerschlagen und auch wir im Saarland und in Deutschland als Wirtschaftsstandort wären ein Verlierer, denn das Verfahren, das läuft ja jetzt schon seit über 3 Jahren und nach wie vor ist unklar, wann der Bau da losgehen könnte. Das moniert ja eben auch S-Volt. Also insgesamt kann man nur sagen, solche Verfahren, Ansiedlungsverfahren für Großprojekte, die dauern in Deutschland einfach viel zu lang und damit sind wir international einfach auch nicht mehr wettbewerbsfähig.
Das chinesische Unternehmen S-Volt überdenkt seine Europastrategie. Was das für Saarland bedeuten könnte, das fasste SR-Info-Reporter Peter Sauer zusammen. Der Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober, der brutale Überfall, bei dem etwa 1200 Menschen getötet wurden und mehr als 250 Menschen in den Gazastreifen verschleppt wurde. Seitdem führt die israelische Armee eine Militäroperation gegen die Hamas im Gazastreifen durch. Tausende palästinensische Zivilisten sind infolge gestorben. Nun hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag geurteilt, Israel muss seine Militäroffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens sofort beenden. Der IGH gab damit einem Antrag Südafrikas teilweise statt. Ludger Katzmierzak berichtet.
Vor dem Hintergrund der katastrophalen humanitären Lage in Rafah müsse Israel seine militärische Offensive in der Stadt sofort stoppen, urteilten die Richter mit 13-2 Stimmen. Außerdem fordert der IGH Israel auf, in der Region humanitäre Hilfe zuzulassen, um die Bevölkerung mit Lebensmitteln und Medizin zu versorgen. Des Weiteren müsse das Land UN-Ermittlern Zugang erlauben, um Ermittlungen wegen etwaiger Verstöße gegen die Völkermordkonvention zu ermöglichen. Das oberste Gericht verlangt von Israel innerhalb eines Monats einen Bericht darüber, wie diese Maßnahmen umgesetzt werden. Da die Situation in Gaza so desaströs sei, müsse sofort gehandelt werden, so das Gericht. Für Israel ist der Richterspruch ein weiterer juristischer Rückschlag. Erst vor wenigen Tagen hatte der ebenfalls in Den Haag ansässige Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen Israels Premier Netanyahu und dessen Verteidigungsminister beantragt. Urteile des IGH sind bindend, ihre Umsetzung kann aber nicht erzwungen werden.
Israel beruft sich nach dem Hamas-Überfall vom 7. Oktober auf sein Recht auf Selbstverteidigung. Das israelische Militär verortet in Rafah die letzten verbleibenden Hamas-Bataillone und will diese zerschlagen. Für seine Militäroffensive im Gazastreifen wird Israel international heftig kritisiert. Nun also das Urteil des Internationalen Gerichtshofs, des höchsten Gerichts der Vereinten Nationen, wonach Israel die Militäroffensive in Rafah beenden soll. Was die Entscheidung völkerrechtlich bedeutet, das erklärt Max Bauer aus der ARD-Rechtsredaktion.
Der Internationale Gerichtshof entscheidet über Streitigkeiten zwischen Staaten. Die Urteile, die er spricht, sind endgültig, das heißt, es gibt keine zweite Instanz. Und die Urteile sind auch rechtlich bindend. Das hat der Präsident des IGH, Nawaf Salam, bei der heutigen Verkündung extra betont. Das heißt, ein Staat, der verurteilt wird, muss sich an das Urteil halten. Allerdings hat Den Haag keine Zwangsmittel zur Hand, mit denen er einen Staat dazu bringen kann, seine Urteile zu befolgen. Es gibt also keine Art von Gerichtsvollzieher. Das Völkerrecht als Recht für gleichberechtigte Staaten auf Augenhöhe setzt erst einmal darauf, dass alle in der Staatengemeinschaft die Urteile des IGH aus Prinzip anerkennen. In der Praxis ist das aber nicht immer der Fall. Wenn ein Staat sich weigert, ein Urteil aus Den Haag umzusetzen, gibt es theoretisch noch eine zweite Möglichkeit. Der UN-Sicherheitsrat mit seinen 5 ständigen Vetomächten und 10 wechselnden Mitgliedern könnte eine Resolution beschließen, dass der Inhalt eines IGH-Urteils umgesetzt werden muss. Eine solche Resolution wäre ebenfalls rechtlich bindend. Und sie könnte auch mit Zwangsmitteln wie UN-Sanktionen oder notfalls sogar Waffengewalt durchgesetzt werden. Im Fall Israels ist das aber kaum denkbar. Die USA und andere Staaten des Westens würden Israel nie das Recht absprechen, gegen die Terrororganisation Hamas militärisch vorzugehen. Politisch ebenfalls ausgeschlossen sind Zwangsmittel, um Israels Operation im Gazastreifen vollständig zu stoppen. Zumal sich Israel wegen des Angriffs der Hamas vom 7. Oktober 2023 auch auf sein Recht auf Selbstverteidigung beruft. Es darf grundsätzlich gegenüber der Hamas militärisch tun, was erforderlich ist, um eine andauernde Bedrohung durch die Terrororganisation zu beseitigen.
Soweit Max Bauer. In Deutschland sorgt zurzeit ein Videoclip aus Sylt für viel Empörung. In dem Internetclip zu sehen, Gäste im Außenbereich eines Sylter Promi-Lokals. Die Feiernden grölen rassistische Parolen. Nun ermittelt der Staatsschutz. Es berichtet Per-Axel Kröske.
Currywurst 16 Euro, 6 Austern 30 Euro. Das Pony im Sylter Nobelort Kampen ist ein Club, in dessen Imagevideos Luxusautos vorfahren und Champagnersorten beworben werden, die schon im Versand dreistellige Beträge kosten. Das Video auf Instagram, das nun die Runde macht, eröffnet einen anderen Blick in diese Welt.
Ausländer raus! Deutschland den Deutschen! Ausländer raus!
Zunächst ist eine junge Frau zu sehen, die lächelnd in der Menge auf der Terrasse in der Abenddämmerung die Parole ruft. Wer sonst noch mitmacht, ist nicht klar zu erkennen. Umstehende zücken Handys. Weiter hinten sticht ein Mann aus der Menge, der mit zwei Fingern einen Schnurrbart und mit wedelndem Arm einen Hitlergruß zumindest andeutet. Für Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waag von der CDU ist die Sachlage klar.
Wir können nur dafür sorgen, dass nur in Anführungsstrichen, dass diese Menschen verurteilt werden, wenn es denn Straftatbestände sind. Davon gehe ich aus. Und das wird sicherlich die Polizei und die Justiz ordentlich abarbeiten.
Unverständnis äußert auch Bildungsministerin Karin Prien, ebenfalls CDU.
Man fragt sich wirklich, was geht in den Hirnen von solchen jungen Menschen um, denen es ja gut geht und die alle Vorteile dieser freiheitlichen Gesellschaftsordnung, dieser pluralistischen Gesellschaftsordnung genießen. Ja, da müssen die Elternhäuser, aber auch natürlich die Schulen, in die diese Schülerinnen und Schüler gegangen sind, müssen sich fragen, was sie da falsch gemacht haben.
Schleswig-Holsteins stellvertretende Ministerpräsidentin Monika Heinold von den Grünen ergänzt,
dass hier maximal Grenzen überschritten werden.
Und Ministerpräsident Daniel Günther kommentiert.
In der Tat macht das wirklich den Eindruck, dass wir es hier mit Wohlstandsverwahrlosung wirklich zu tun haben.
Der Fall ist nicht der erste dieser Art. Bereits im Januar kursierten Videos im Internet, in denen Partygäste an verschiedenen Orten in ganz Deutschland zu dem bereits im Jahr 2000 veröffentlichten unpolitischen Clubhit L'amour toujours die rhythmisch passende Ausländer-Rausparole grölen. Niklas Dürrbruck von der SPD will die Ereignisse in dem Sylter Club zum Thema im Innen- und Rechtsausschuss machen, zumal es auch in Schleswig-Holstein zu solchen Vorfällen kam.
In Pahlen und Schenefeld. Ich bin zum einen sehr gespannt, was der Stand ist nach den Vorfällen im Januar. Da ist sicherlich die Ermittlungsarbeit ein ganzes Stück schwieriger, als sie jetzt auf Sylt war, weil wir da, wer das Bildmaterial gesehen hat, da haben wir deutlich größere Probleme, sicherlich einzelne Personen zu erkennen. Das dürfte jetzt auf Sylt kein Problem sein, zumal der Club die Namen der Beteiligten ja offenbar sogar schon vorliegen hat. Wüsste ich gerne, wie weit die Ermittlungen sind.
Reaktionen kommen auch aus Berlin. Die unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung Ferda Attermann sagte, es sei blanker Rassismus, der sich immer weiter in alle Milieus und Altersgruppen hineinfriest. Und Bundesinnenministerin Nancy Faeser sprach in einem Interview mit Zeitungen der Funke Mediengruppe von einer Schande für Deutschland. Kein Platz für Nazis. Wir distanzieren uns von jeder Art von Rassismus und Diskriminierung, heißt es jetzt auf der Internetseite des Clubs. Hausverbote seien ergangen. Und die Bürgermeisterin der Gemeinde Kampen, Steffi Böhm, stellt klar.
Sowas brauchen wir in Kampen nicht, sowas braucht unsere Insel nicht. Wir sind eine weltoffene Insel, wir sind ein tolerantes Dorf, eine tolerante Insel. Und so soll es auch bleiben. Solche Gäste brauchen wir hier auf Sylt nicht, die brauchen wir nirgends. Und wir haben zusammen mit dem Betreiber Strafanzeige gestellt gegen die Person und wir hoffen auch, dass das von unserer Justiz zügig und schnell abgearbeitet wird.
Polizei und Staatsschutz ermitteln. In sozialen Medien kursieren bereits Namen der betroffenen Partygäste. Demnach soll es sich unter anderem um junge Menschen aus Hamburg handeln.
Auch der Bundeskanzler hat das rassistische Gegröle von Sylt scharf verurteilt. Solche Parolen seien eklig und nicht akzeptabel, sagte Scholz. Unser Grundgesetz. Es wird zurzeit sehr gefeiert und gewürdigt. 75 Jahre ist es in Kraft. Gestern war der Stichtag. In Berlin gab es einen Staatsakt mit vielen nachdenklichen Tönen. Bundespräsident Steinmeier würdigte dabei das Grundgesetz als großartiges Geschenk für Deutschland nach der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Es müsse im Alltag gepflegt, bewahrt und verteidigt werden, sagt der Bundespräsident. In Berlin wird das Grundgesetz nun erstmal weiter gefeiert mit einem großen Demokratiefest. Auf Besucher wartet rund ums Kanzleramt und das Paul-Löbe-Haus des Bundestags ein vielfältiges Programm. Heute wurde das Fest eröffnet, es geht bis Sonntag und aus Berlin berichtet Anke Michel.
Bei dem Demokratiefest im Berliner Regierungsviertel können die Besucher Politiker und Politikerinnen erleben, die sie sonst vielleicht nur aus den Medien kennen. Bei Dialogforen können sie ihre Fragen zur aktuellen Politik stellen. Bundeskanzler Scholz diskutiert gleich zweimal mit dem Publikum.
Ich freue mich, dass unglaublich viele hierher kommen. Das hier, der Ort, an dem wir stehen, ist ja diese ganze Linie, das Band des Bundes, wie das einige nennen, mal als Bürgerforum geplant gewesen. Also richtig so, wo man ständig zusammenkommen kann. Irgendwie ist das anders gelaufen und deshalb freue ich mich, dass wir anlässlich 75 Jahre Grundgesetz jetzt die Gelegenheit haben, den Platz mal auszuprobieren. Und was mir am meisten gefällt, außer dass da jetzt viele sind und sich das mal angucken, dass auch viel gesprochen wird. Und die Bürgerdialoge, also die Situation, wo ich dann hingehen kann und Leute mir Fragen stellen, die sind das Beste.
Auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach, Bundesratspräsidentin Schwesig oder Wirtschaftsminister Habeck stellen sich den Fragen der Besucher. Im Plenarsaal werden Interessierte außerdem selbst aktiv. In einem Rollenspiel werden sie zu Abgeordneten und stimmen über eine fiktive Änderung des Grundgesetzes ab. Besucher Rolf ist aus Rheinland-Pfalz nach Berlin gekommen und freut sich, dass das Grundgesetz in großem Rahmen gefeiert wird.
Ja, es garantiert uns eben das Leben der Freiheit, der Demokratie, Gleichheit der Geschlechter, der Religionen und so weiter. Das ist also entscheidend, das ist Wahnsinn. Also wenn man das vergleicht mit den Verfassungen in anderen Ländern dieser Erde, finde ich das schon extrem gut.
Viola aus Hamburg ist mit ihrer Familie hier und findet es ein gelungenes und würdiges Fest für unsere Demokratie.
Weil wir gerade Berlin Sightseeing machen und gedacht haben, das ist doch eine super Gelegenheit, ein bisschen politische Bildung mitzunehmen für uns und unsere Kinder. Wir haben den Bundestag gesehen, wir haben die Bärbel Baas so ein bisschen reden hören, hat ein bisschen erklärt. Das war sehr interessant. Ich finde das eine gute Gelegenheit, um mal auf die Demokratie auch aufmerksam zu machen.
Alle Bundesministerien haben Pavillons aufgestellt und beantworten Fragen zu ihrer Arbeit. Auch die 16 Bundesländer haben jeweils eigene Stände, in denen Mitmachaktionen und kulinarische Spezialitäten aus den Regionen geboten werden. Ein großer Bereich des Festes ist zivilgesellschaftlichen Akteuren vorbehalten, die ein wesentlicher Pfeiler unserer Demokratie sind. Sie stehen mit ihren kleinen weißen Zelten auf einer Wiese neben dem Bundeskanzleramt. Auch der Feuerwehrverband ist hier dabei. Referent Konrad Wilitzki.
Unsere Gesellschaft braucht Sicherheit, damit sie funktioniert, genau wie unsere Demokratie eben Grundlagen hat, die in der Bevölkerung liegen. Demokratie ist Herrschaft des Volkes, damit wir nach wie vor als Bürgerinnen und Bürger die Sicherheit haben, wenn ich ein Problem habe, wenn es bei mir brennt oder auch wenn ein Unfall passiert. Die Feuerwehren sind für uns da. Und darauf kann sich auch unsere Regierung und unsere Politik verlassen.
Auch das Deutsche Rote Kreuz, die Kirchen, der Türkische Bund oder die DLRG haben Stände. Auf mehreren Bühnen treten Musiker auf. Und wer will, kann sich auf einer Sportaktionsfläche mit dem Pokal der Fußball-Europameisterschaft fotografieren lassen. Das Demokratiefest endet am Sonntagabend mit einem Konzert, bei dem die Fantastischen Vier und Lena Meyer-Landrut auftreten werden.
Und nun Nachrichten des Tages, heute mit Tanja Philipp-Mura.
Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge eine russische Bodenoffensive in der östlichen Region Kharkiv gestoppt. Die ukrainische Armee erklärte, in dem Gebiet würden Gegenoffensiven durchgeführt. Zuvor hieß es bereits, die Vorstöße der russischen Armee seien ins Stocken geraten. In Straßenkämpfen hätten die russischen Truppen hohe Verluste erlitten. Russland hatte vor 2 Wochen eine Bodenoffensive im Nordosten der Ukraine gestartet und dabei zunächst größere Geländegewinne erzielt. Das Hochwasser an Pfingsten hat auch bei den Landwirten im Saarland massive Schäden angerichtet. Nach Angaben des Bauernverbandes sind vor allem Auenflächen betroffen. Weil die Böden mehrere Tage unter Wasser gestanden hätten, seien sie jetzt stark verschmutzt. Laut Bauernverband muss zum Beispiel ein Großteil der Salatköpfe auf der Liesdorfer Aue vernichtet werden. Auch Erdbeerfelder seien stark verschmutzt. Der Verband betont, dass für einzelne Landwirtschaftsbetriebe der Schaden existenzbedrohend sei. Im Saarland sind im vergangenen Jahr rund 780 neue Häuser mit knapp 1.900 Wohnungen fertiggestellt worden. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, waren das rund 100 Gebäude und 14 Wohnungen weniger als im Vorjahr. Einen starken Rückgang um knapp 18% gab es vor allem bei den fertiggestellten Einfamilienhäusern. Nach Angaben des Landesamtes kostete eine Neubauwohnung im Saarland im Schnitt rund 215.000 Euro. Für ein Einfamilienhaus mussten etwa 354.000 Euro gezahlt werden.
Eine Woche nach dem großen Unwetter kämpfen viele Saarländerinnen und Saarländer immer noch mit den Folgen des Hochwassers. Was die Witterung angeht, hat das Saarland zurzeit also ganz besondere Probleme. Doch der Sommer steht vor der Tür. Und so hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach heute noch mal über ein anderes Problem gesprochen. Über den Hitzeschutzplan, den er vor einem Jahr vorgelegt hatte. In Deutschland sterben jedes Jahr mehrere tausend Menschen den Hitzetod. Dagegen will Lauterbach etwas tun. Heute hat er mit Wissenschaftlern darüber beraten, sowie mit Vertretern von Bund und Ländern. Aus Berlin berichtet Gabor Hallers.
Noch ist die Hitze nicht da, aber Bundesgesundheitsminister Lauterbach will schon jetzt aufklären.
Zögern ist keine Option. Wie gesagt, es ist einfach komplett unnötig, dass tausende Menschen jedes Jahr sterben am Hitzetod in einer Zeit, wo wir eigentlich Freude und Urlaub genießen sollten.
Lauterbach betonte, Hitze sei besonders ein Problem für Westeuropa. Die Temperaturen steigen, es gibt viele alte Leute, die vor allem in Städten leben. Die Belastungen steigen. Lauterbach will trotzdem die Zahl der Hitzetoten senken. Das sei bereits im vergangenen Jahr gelungen. 3.200 Hitzetote habe es 2023 gegeben. 2022 waren es noch 4.500. Klaus Reinhardt, der Präsident der Bundesärztekammer, betonte, betroffen seien vor allem Alte, Kranke, Kinder und Schwangere. Es gebe aber auch Menschen, die ihr Risiko unterschätzten. Als Beispiel nannte er einen 62-Jährigen mit Bluthochdruck und Asthma, der in der Hitze Tennis spiele.
Solche Leute gibt es ja, die überschätzen sich in ihrer sozusagen vielleicht auch Vitalität und ihrer Sportlichkeit. Und diese Menschen zu erreichen, auf Hitze Rücksicht zu nehmen in diesem Kontext. Und da, glaube ich, gibt es relativ viele in unserer Gesellschaft, die das betrifft.
Eine weitere Frage, wie sieht es in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen aus? Hier soll es Kühlinseln oder Hitzeschutz wie Folien oder Rollos geben. Und in Zukunft soll auch per SMS oder Warn-App vor Hitze gewarnt werden. Das wird laut Lauterbach zurzeit vorbereitet.
Die Bundesregierung will den Tierschutz stärken. Heute wurde eine Neufassung des Tierschutzgesetzes im Kabinett beschlossen. Unter anderem geht es um strengere Regeln für den Onlinehandel mit Tieren. Aus Berlin berichtet Eva Huber.
Eins ist dem Bundeslandwirtschaftsminister sehr wichtig. Eine urdeutsche Hunderasse bleibt auch mit den neuen Regeln im Tierschutzgesetz erhalten.
Der Dackel hat eine Zukunft. Dieses Gesetz verbietet den Dackel nicht nur, sondern ist ein Pro-Dackel-Gesetz, weil es dem Dackel hilft, schmerzfrei zu leben.
Davor hatten Züchter ihre Sorge geäußert, dass es doch ein Anti-Dackel-Gesetz sein könnte. Hintergrund ist, dass Özdemir die Regeln zur Qualzucht verschärfen will. Qualzucht, das ist, wenn Tiere gezielt angezüchtete Merkmale haben, unter denen sie leiden. Zum Beispiel eine starke Knautschnase beim Mops oder eben ein sehr langer Rücken beim Dackel, der dadurch teils Rückenprobleme bekommt. Tiere mit Qualzuchtmerkmalen weiter für die Zucht zu verwenden, ist zwar schon lange verboten, aber bisher ist sehr unkonkret formuliert, wann genau das gilt. Jetzt soll eine Liste mit Qualzuchtmerkmalen für Orientierung sorgen. Außerdem sollen Züchter nicht mehr für solche Tiere werben dürfen. Und Özdemir nimmt die Welpenmafia ins Visier.
Wir wollen Geschäfte mit Tierleid verhindern. Der Onlinehandel mit Heimtieren bietet derzeit leider auch betrügerischen und kriminellen Aktivitäten der Anbietenden eine Plattform.
Bald sollen deshalb Menschen, die Tiere online verkaufen, Name und Anschrift hinterlegen müssen. Neben Haustieren soll es auch neue Regeln für Nutztiere wie Kühe, Schweine, Hühner geben. Größere Schlachthöfe sollen in Zukunft das Töten und Schlachten filmen, verpflichtend. Damit soll besser überprüft werden können, ob gesetzliche Tierschutzstandards eingehalten werden. Und auch Landwirte bekommen mehr Regeln. Sie sollen Kälbern nur noch mit Betäubung die Hornansätze wegbrennen dürfen und seltener Schweinen die Schwänze kürzen. Ein Punkt hat im Vorfeld zu heftigen Auseinandersetzungen geführt: die Anbindehaltung. Vor allem in Süddeutschland werden Kühe teilweise monatelang im Stall angebunden. Teils sind sie im Sommer dann auf der Weide, teils das ganze Jahr im Stall. Das soll in 10 Jahren verboten sein. Möglich bleibt aber das Anbinden dann, wenn die Kühe mindestens 2-mal die Woche raus ins Freie kommen. Özdemir nennt es einen schmerzhaften Kompromiss.
Mit dieser Ausnahme gewährleisten wir, dass bestehende Rinderhaltungen, die bei der Pflege von Alben und artenreichem Grünland eine wichtige Rolle spielen, weitergeführt werden können.
Die FDP-Politikerin Carina Konrad, Koalitionspartner von Özdemir, könnte sich hingegen kürzere Übergangsfristen vorstellen.
Ich bin ja Landwirtin und habe im eigenen Betrieb noch als Jugendliche selbst erlebt den Wechsel von der Anbindehaltung in einen Laufstall. Und die Kühe, die leben ja regelrecht auf, wenn sie auf einmal frei sich bewegen können und auch frei ihren Tagesablauf gestalten können.
Und Tierschützer kritisieren die Regeln zur Anbindehaltung scharf. Damit werde Tierleid verlängert. Insgesamt ist Tierschützer Thomas Schröder vom Entwurf tief enttäuscht.
Dieses Gesetz ist ein Rückschritt. Es entspricht nicht dem Staatsziel Tierschutz und
bringt auch keine großen Tierschutzveränderungen für die Masse der Tiere.
Viele Regeln seien zu lasch, vieles werde gar nicht angepackt. Der Bauernverband hingegen kritisiert die Regeln als wenig praxistauglich. Sie fürchten, dass den Landwirten damit zusätzliche Bürokratie aufgebürdet wird und sie Wettbewerbsnachteile in der EU haben. Es gibt also noch viel zu besprechen, wenn demnächst der Bundestag über das Tierschutzgesetz berät.
Die Lage rund um Taiwan. Zunehmend besorgt schauen viele aus dem Westen dorthin. Das Säbelrasseln geht weiter. China setzt seine Militärübungen und seine Drohungen gegen die demokratische Inselrepublik weiter fort. Benjamin Eisel berichtet.
Chinesische Staatsmedien haben ein Video veröffentlicht, in dem in Computeranimationen ein Angriff auf Taiwan simuliert wird. Gezeigt werden Raketenstarts von Land- und von Kriegsschiffen aus. Außerdem ist zu sehen, wie Flugzeuge Bomben abwerfen. Zum Schluss des Videos schlagen animierte Flugkörper auf einer Karte von Taiwan ein und gehen in Flammen auf. Zwar handelt es sich bei dem Video um eine 3D-Animation, doch die Bedrohung für Taiwan ist real. Das chinesische Militär führt den zweiten Tag in Folge Manöver rund um die Insel durch. Land- und Seestreitkräfte seien daran beteiligt, sowie die Luftwaffe. Die Staats- und Parteiführung in Peking möchte nach eigenen Angaben mit der Übung Unabhängigkeitsbefürworter in Taiwan bestrafen. Chinas kommunistische Führung bezeichnet den am Montag vereidigten neuen Präsidenten Taiwans Lai Ching-te als Separatisten. Sie betrachtet die Insel als eigenes Staatsgebiet, obwohl Taiwan nie unter Kontrolle der kommunistischen Partei stand. Die Regierung in Peking droht zudem regelmäßig mit Krieg, sollte sich Taiwan nicht der Volksrepublik anschließen. Außerdem erlaubt sie Staaten nicht, diplomatische Beziehungen mit Taiwan zu führen, wenn diese mit der deutlich größeren Volksrepublik Handel treiben wollen. Die meisten Länder, darunter auch Deutschland, erkennen deshalb nur die Volksrepublik offiziell als Staat an. Auch die USA erkennen nur die Volksrepublik an, liefern aber Waffen an Taiwan, damit sich die Insel im Notfall gegen China verteidigen kann. Die Staats- und Parteiführung in Peking sieht das als Provokation und Einmischung in innere Angelegenheiten.
China setzt seine Militärübungen und seine Drohungen gegen Taiwan fort. Doch außer militärischer Stärke hat die chinesische Führung nicht viel anzubieten, kommentiert ARD-Korrespondent Steffen Wurzel.
Chinas kommunistische Führung hat in den vergangenen Tagen gezeigt, zu was sie sich militärisch imstande sieht. Dem Rest der Welt, vor allem aber der eigenen Bevölkerung, wollte sie deutlich machen, wir können Taiwan jederzeit vom internationalen Handel abschneiden, können im Handumdrehen eine See- und Luftblockade über die Insel verhängen und wenn es sein muss, können wir Taiwan mit unseren See- und Luftstreitkräften auch bombardieren, um unsere Interessen durchzusetzen. Chinas Staats- und Parteiführung hat sich zum Ziel gesetzt, das demokratisch regierte Taiwan an die Volksrepublik anzuschließen. Von einer Wiedervereinigung ist in Peking immer wieder euphemistisch die Rede, obwohl Taiwan niemals Teil der Volksrepublik China war und obwohl sich eine überwältigende Mehrheit der Menschen auf der Insel ausdrücklich nicht mit dem System des autokratisch regierten Nachbarn identifiziert. Doch das interessiert die chinesische Regierung nicht. Sie begründet ihre militärischen Drohgebärden damit, dass sie die Separatisten in Taipeh bestrafen wolle. Gemeint sind Taiwans Regierungspartei DPP und der neue Präsident Lai Ching-te. Er hat bei seiner Amtseinführung am Montag betont, dass er ausdrücklich keine Änderung des Status quo anstrebe, dass er also Taiwan nicht formal zum unabhängigen Staat ausrufen wolle. Stattdessen forderte Lai die chinesische Führung zum Dialog auf und dazu auf politische, wirtschaftliche und militärische Einschüchterungsversuche zu verzichten. Darauf wird sich Chinas kommunistische Führung um Generalsekretär Xi Jinping allerdings nicht einlassen, denn sie hat kein Interesse daran, sich auf Augenhöhe mit Lai Ching-te auseinanderzusetzen. Die Führung in Peking verachtet Taiwans politische Akteure schon allein deswegen, weil diese allesamt demokratisch ins Amt gewählt wurden und weil sie sich seit dem Ende der Diktatur in Taiwan vor rund 35 Jahren für eine weltoffene, heterogene und liberale Gesellschaft einsetzen. Dass Lai Ching-tes regierende DPP darüber hinaus auch noch den autokratischen Einparteienstaat China auf Abstand halten will, das treibt die Verachtung Chinas für Taiwan auf die Spitze. Um es ganz deutlich zu sagen, die Staats- und Parteiführung in Peking erreicht mit ihrem Verhalten das Gegenteil von dem, was sie sich zum Ziel gesetzt hat, mit Sicherheit jedenfalls keinen freiwilligen Anschluss Taiwans an die Volksrepublik. Die Militärübungen und Kriegsdrohungen Chinas sorgen dafür, dass sich die Kluft zwischen Taiwan und China weiter vergrößert. Sie werden Chinas Ansehen in der Welt weiter verschlechtern und sie werden die Solidarität der demokratisch regierten Staaten gegenüber Taiwan erhöhen. Letztlich spricht das Handeln der kommunistischen Führung in Peking für sich selbst. Sie ist zu militärischen Drohgebärden in der Lage, aber nicht dazu, ihre Positionen mit Argumenten durchzusetzen. So gewinnt man keine Sympathien, weder in Taiwan noch bei der Weltgemeinschaft.
Das war die Meinung von ARD-Korrespondent Steffen Wurzel. Das Wetter im Saarland. Letzte Schauer und Gewitter klingen in der Nacht rasch ab. Dann ist es trocken, oft locker bewölkt oder klar. Im Verlauf der Nacht an manchen Orten Nebel. 11 bis 8 Grad. Morgen am Samstag nach Nebelauflösung mal Sonne, mal Wolken oder ein Mix aus beidem. Im Tagesverlauf einzelne Schauer oder Gewitter. Zum Abend hin lösen sich viele Wolken wieder auf. Bis 18 Grad morgen im Hochwald, bis 22 Grad in Saarbrücken. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.